Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 16. Februar 2024. Andreas, der hat sich schon genau angeguckt, nicht nur draußen vor Ort, wie das Wetter wird, sondern du hast auch studiert, den Wetterbericht. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, genau genommen habe ich das gemacht und zwar als ich noch bis vor 5 Minuten gelegen habe, flach, ich bin immer noch nicht ganz fit, liege noch momentan flach, habe meinen Laptop dann auf dem Schoß und habe mir dann den Wetterbericht angesehen. Und das deckt sich mit dem, was ich jetzt hier sehe, nachdem du mich gerade dann hier dazugeholt hast. Es sind -5 Grad. Wir haben heute einen schönen Tag am Wochenende auch. Das heißt sonnig mit wolkigen Abschnitten und alles ist gut. Und das Ganze in einer tiefen, dicken Schneedecke eingehüllt. Also wunderschöne Wintertage, die uns jetzt erwarten.
Ja, vor allem auch schöne Schneeverwehungen. Das sieht so geschmeidig aus, die ganze Landschaft. Und es ist wirklich besonders. Allerdings sehe ich, dass die Natur schon wieder den Atem anhält. Da draußen rührt sich kaum etwas. Und ab Donnerstag soll es dann hier auch schon wieder losgehen.
Gut, Donnerstag ist noch lange hin. Jetzt haben wir erstmal Freitag. Das heißt also, in dieser Zeit kann sich noch eine ganze Menge tun. Aber der Winter ist natürlich noch lange nicht vorbei. Aber das hat wahrscheinlich alles mit der Klimaerwärmung zu tun. Wir kennen das ja.
Ja, werden wir heute drüber sprechen, über die Klimaerwärmung, über vieles andere hochinteressante. Also eines muss man der Welt lassen. Sie ist interessant. Egal was passiert, egal welche Nachrichten fabriziert, produziert werden. Es bleibt interessant. Und eins dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, wir leben in einer der aufregendsten Phasen, wenn es nicht die aufregendste Phase ist, die diese Welt je gesehen hat. Denn die Dinge spitzen sich zu und manches ist logisch überhaupt nicht mehr erklärbar. Wir müssen es auch nicht erklären, sondern wir wissen, das sind Zeiten, die so besonders sind und das ganz Besondere daran ist, dass wir gute Gelegenheit haben, jeder Einzelne viel zu lernen.
Ja, und wir haben natürlich einen großen Vorteil, dass wir uns haben und ich bin momentan durch meine etwas angeschlagene Gesundheit dann doch eben nicht so belastbar, aber dann finde ich es wieder großartig, wie du mich denn da wieder rausholst und so ist es ja auch eben ab und zu mal, wenn man mal in unterschiedlichen Aggregatzuständen ist, wenn man sich mit diesen Dingen so beschäftigt den ganzen Tag und es sind unglaublich viele destruktive Nachrichten und selbst wenn man tief gesettelt ist, und das sind wir beide, durch die grünen Bücher, wir sind dem Licht ausgerichtet und sehen der ganzen Lage absolut förderlich entgegen, das Narrenschiff der rot-grünen, wirklich kompletten Fehlbesetzungen ist im kompletten Absinken begriffen, das heißt, das Schiff ist vollgelaufen, die Dummheit wird immer deutlicher, sie wird so einem nach außen getragen, manchmal ist es noch kaum zu ertragen, weil man diese Ungeduld hat, dass man es endlich hinter sich gebracht haben will. Aber so ist es gut, dass wir uns da gegenseitig immer wieder die entsprechende Unterstützung geben.
Ja, genau. Also zur Ruhe bringen, ganz bedächtig, ganz ruhig durch diese Zeiten gehen. Sich diese Ruhe auch zu nehmen, ist wichtig. Ich finde es gut, dass du auch zwischendurch dich hinlegst tagsüber. Das hast du sonst nie gemacht. Aber diese Erkältung, die du ja aus Europa mitgebracht hast, wenn ich das mal so am Rande bemerken darf, scheint genau die zu sein, mit der ich auch konfrontiert wurde, als ich in Europa war, so um nach der Weihnachtszeit herum. Nee, vor der Weihnachtszeit war das. Und wo ja ich in einem Fall einen Notarzt gerufen habe, weil eine Frau völlig kollabiert ist durch ein Virus und eine Virusinfektion. Und die Notärztin, die da gekommen war, die sagte mir, beruhigen Sie sich, wir können gar nichts tun. Da sind die ganzen, die Vitalwerte, die stimmen alle, soweit alles in Ordnung. Dieses Virus dauert 4 Wochen und da ändern sich immer wieder die Zustände, heute schön und gut und morgen nicht so gut. Sagt sie, einfach 4 Wochen warten, bitte ins Bett so oft wie möglich liegen, auskurieren und dann hat man es hinter sich. Sie sagte, sie habe aus Erfahrung gesprochen, weil sie das auch hatte. Und wenn ich das so sehe bei dir, ja, Könnte sein.
Ja, ich glaube auch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich ins Bett lege, ist es ja nicht so, dass ich jetzt leide, um Himmels Willen, sondern einfach nur schwach bin. Und wenn man sich denn so richtig bis oben zumummelt, das Fenster ein bisschen auf hat, frische Luft drin, jetzt rede ich wirklich von unserem Privatleben hier, aber das ist wirklich wunderschön dann auch, sich dann einfach so fallen zu lassen und dann so den Tag in so einen Dösezustand zu kommen und auch einzuschlafen.
Mutti kocht und rührt die ganzen Heilgetränke an. Und bitte, ich danke euch allen ganz herzlich, die ihr mir viele Rezepte geschickt habt, was ich jetzt mit Andreas machen soll und was ich vor allem nicht machen soll. Also Frau Herrmann, Sie können ihm doch keinen Huflattich geben, nicht, dass er davon abhängig wird. Macht euch bitte keine Sorgen. Wir bekommen das schon irgendwie hin. Und manchmal ist es tatsächlich, wir merken das, wie viele Menschen mitgehen und sich einbringen möchten und mit wirklich gut gemeinten Ratschlägen auch helfen wollen. Und ich habe sie alle gelesen. Vielen Dank.
Ja, also Huflattich ist für mich wirklich eine großartige Geschichte. Nach der Sendung werde ich mir gleich einen Joint wieder drehen. Also der macht aber überhaupt nicht abhängig. Nein, es ist alles in Ordnung.
Ja, so. Also das hat jetzt Herr Dr. Popp gesagt, hat auch zum Nachdruck nochmal hinterher gehustet. Mhm. Und jetzt können wir richtig loslegen. Wir beginnen mit einer Meldung. Soll uns einer sagen, dass wir nicht Mainstream sind? Von der Bild-Zeitung. Von der Bild, ja, sonst schreiben wieder welche, das ist keine Zeitung.
Ist auch nicht.
Also die Bild meldet Überschrift, neue Studie zeigt überraschende Summen, so viel zahlt Deutschland an die Ukraine. Also überhaupt, die Meldungen, die wir heute haben, zeigen, dass Deutschland immer ganz, ganz vorne liegt, wenn es darum geht, die Kohle rauszuschmeißen und nichts dafür zurückzubekommen. Und, oder wenig, sagen wir so. Und Bild sagt, die Ukraine-Hilfen aus Europa übertreffen die aus den USA bei weitem. Es gibt neue Zahlen des Instituts für Weltwirtschaft und Deutschland spielt eine ganz besonders wichtige Rolle. Die Zahlen im Einzelnen. USA haben bislang 67,7 Milliarden Euro gezahlt. Die EU, und da zahlt ja Deutschland auch wieder ohne Ende rein, hat 77,18 Milliarden gegeben und Deutschland steuerte ohne den Beitrag an die EU 22,06 Milliarden bei. Mit den EU-Hilfen sind es weit über 41 Milliarden Euro. Dem stehen die USA mit 67 gegenüber. Da kann man doch stolz sein, Andreas.
Ja, das ist wirklich so. Hier wird ein Bild gezimmert für die Zeit danach, wo man dann die Schuldigen versucht dann zu ermitteln für die gesamte Misere auf der ökonomischen Seite, Deindustrialisierung, diese gesamte Kriegstreiberei und so weiter. Und man sieht schon, wie Deutschland dort übrig bleibt. Das sind eben, wie gesagt, keine 22, sondern eher 41 Milliarden. Das heißt vermutlich sogar noch mehr, denn wir wissen, dass EU, der größte Einzahler in diese EU ist eben halt auch Deutschland. Und wenn man diese ganzen Zahlen mal bereinigt, dann wird man wirklich feststellen, um Himmels Willen, was läuft da ab? Wir wissen natürlich, dass die EU eine Art Trabant ist der USA, die mittlerweile das tun, was die USA sagen. Und Deutschland natürlich in Sachen Souveränität keine Rolle mehr spielt, sondern schlicht und ergreifend ab und zu mal der Bundeskanzler nach Washington fliegt, holt sich kurz seine Order, kriegt ein Streicheln über den Kopf und geht dann mit den neuen Ordern wieder weg und sagt, wir werden jetzt der Ukraine an der Seite stehen. Das Interessante ist, das Ganze unter dieser gigantischen Überschrift und dieses Mediums, dieser Atmosphäre, die entstanden ist, durch dieses Interview, was Putin gegeben hat. Ich habe mir das jetzt dreimal angehört und ich kann jedem von euch empfehlen, es sich auch dreimal anzuhören, vielleicht mehr. Ich höre es mir auch wieder ein viertes Mal an, weil man kann so viel lernen. Und wenn man dann darstellt, die ganze Geschichte als Propaganda Russlands oder dass ein Herr Scholz gesagt hat, das ist ja alles gelogen, was der Putin da sagt, dann sollte er vielleicht mal sagen, was ist da gelogen? Er hat über 2 Stunden dort ein Sammelsurium an Fakten, an Informationen, an Daten gebracht. Ich bin dabei, überprüfe sie gerade so ein bisschen, habe bisher noch keinen Fehler gefunden. Und dann wird dieses pauschal abgeurteilt. Und das Ganze jetzt in Verbindung mit dieser weiteren Entwicklung, dieser unkontrollierten, ich sage mal, Ausblutung Deutschlands zugunsten von Waffenlieferungen, die gegen Russland eingesetzt werden. Es ist wirklich unfassbar und historisch, was hier läuft. Und Das führt natürlich dann zu einem gewissen Bild. In wenigen Jahren werden Revue passieren lassen, da werden die Historiker darüber reden und werden sagen, Deutschland hat den nächsten großen, die große nächste Verwerfung wieder in Gang gesetzt, verantwortlich. Unfassbar.
Danke für diese Ausführung. Wir werden morgen fürs Wochenende, werden wir das Interview Tucker Carlson nicht gegen, sondern mit Putin nochmal einstellen. Für alle die, die Lust haben, sich das nochmal anzusehen. Ich gestehe, ich habe es auch noch nicht angeschaut. Also noch nicht ganz, nur Teile. Aber ich werde es mit einer deutschen Overvoice, sagt Andreas gerade, genau so, dass man es wirklich hören kann. Spannend ist natürlich trotzdem auch, den Habitus dabei zu beobachten, die nonverbale Ausdrucksweise der beiden, nämlich Tuckers, der ja am Anfang sehr unsicher wirkt, und Putin, der eigentlich wirklich souverän wirkt. Und ich möchte hier gar keine Lobeshymnen ausstoßen, sondern ich möchte es neutral betrachten, nämlich einfach, dass man sich das mal ohne Scheuklappen, ohne irgendwelche politischen Vorgaben, rein als Mensch mit der Empfindung und natürlich, wie du richtig sagst, Andreas, auch sachlich geprüft ansieht, um sich dann einen eigenen, einen persönlichen Eindruck zu verschaffen.
Genau, nur darum geht es, auf keinen Fall Herrn Putin jetzt pauschal über den grünen Klee zu loben, sondern es geht darum, ich wünschte mir von irgendeinem westlichen Staatsmann eine solche ausführliche Argumentation, um mir dann letztendlich ein Bild machen zu können. Und dann würde ich mir wünschen, beispielsweise zwischen Herrn Putin und einem anderen westlichen Staatsmann, Herrn Biden möchte ich jetzt mal außen vor nehmen wahrscheinlich, aber wenn es wieder einer ist, der in irgendeiner Form auch wieder seine Gedanken klar fassen kann, dann glaube ich, könnte man sich überhaupt erstmal ein Bild machen.
Ich möchte jetzt nochmal zum Thema zurückkommen. Ukraine-Zahlungen, wer zahlt wie viel? Mit den USA geht es ja jetzt offenbar dahin, denn seit Ende 2022 sind keine neuen Zahlungen mehr angekommen und ein neues Hilfspaket muss ja vom Repräsentantenhaus genehmigt werden. Ob der Entwurf von der inzwischen ja republikanisch dominierten Kammer des Kongresses angenommen wird, das ist eher zweifelhaft. Also es wirkt wie zufällig, die Republikaner wollen das nicht, aber vielleicht passt das ja den Demokraten gut in den Kram. Der Leiter des Ukraine Support Trackers und Forschungsdirektor am Kieler Institut, Christoph Trebesch, der erklärt dazu, Europa wird seine derzeitige militärische Unterstützung verdoppeln müssen, falls die USA keine weiteren Hilfen leisten. Das ist eine Herausforderung, aber letztendlich eine Frage des politischen Willens.
Ja, das Problem ist ganz einfach, dass die großen Zusammenhänge auf der ökonomischen und monetären Situation hier nicht berücksichtigt werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, ich muss das immer wiederholen zwischendurch, dass die Gelder, die von USA kommen, letztendlich nicht zu einer Inflation in USA führen. Müsste ja. Wenn die ganz viel Geld drucken aus dem Nichts heraus, um irgendjemanden zu unterstützen, dann ist zu viel Geld im Umlauf. Aber diese Geldmenge, der US-Dollar, wird auf die gesamte Welt verteilt. Das heißt, die gesamte Welt trägt eben halt diese Inflation mit. Das ist nochmal ganz wichtig. Aber natürlich ist es noch direkter, dass man natürlich versucht, die Europäer zu zwingen, trotz der Situation, dass die USA ihre Kosten für die Kriege auf die anderen Länder der Welt abwälzt, fordern sie eben halt von den anderen Ländern noch zusätzliche Gelder. Das ist also wirklich schon unglaublich.
Ja, vielleicht mal als Vergleich. Großbritannien hat bis jetzt umgerechnet 15,6 Milliarden Euro versprochen, also zusammengerechnet. Ob das jetzt alles geflossen ist, geht hier nicht aus dieser Recherche hervor. Und Frankreich, Andreas, zahlt nur, also ich wiederhole, Deutschland 41 Milliarden. Frankreich zahlt nur 1,8 Milliarden. Das ist gemessen am Anteil der EU-Hilfen. Ehrlich gesagt jetzt nicht so viel, ne? Aber die zahlen natürlich in die EU auch, wie es hier heißt, 15 Milliarden
ein. Was ganz entscheidend ist dabei, ist, dass diese Gelder, die dort in die Ukraine fließen, natürlich auch definiert sein müssen. Sind das Gelder in Form von Krediten Oder sind das Gelder in Form von tatsächlichen Hilfsleistungen, von Unterstützungen? Das heißt eben halt verfallbare Gelder, die müssen nicht zurückgezahlt werden. Und wir wissen natürlich aus unseren internen Quellen, dass sogar Europa, speziell Deutschland, das ist nun mal der Hauptzahlmeister der EU, sogar die Gelder, die USA als Kredite zur Verfügung gestellt haben, dass die über die europäische Sicherheitsarchitektur in Form von Steuergeldern aus Europa, aus Deutschland, wieder an die USA zurückfließen. Das sind auch noch ganz wichtige Hintergründe. Nur die Geldflüsse sagen ja gar nichts aus.
Und zwar rein gar nichts. Wir wollen mal in die nächste Meldung gehen, Andreas. Und diese Meldung hat es mal wieder in sich, denn es geht um sogenannte Flüchtlinge. Das fand ich ganz prima. Wir haben ein Video gesehen, wo Hans-Georg Maaßen von der Werteunion bei Lanz war und sich sehr klar ausgedrückt hatte. Hast du das gesehen, wie er argumentiert hat, dass er diese Begrifflichkeiten wie Flüchtlinge einfach nicht mehr akzeptiert und nicht zulässt in einer solch öffentlichen Debatte?
Natürlich, und wenn einer das beurteilen kann, dann ist es Herr Maaßen. Der hat nämlich promoviert auf dieses Thema Flüchtlings- und Migrationsrecht. Das ist einer seiner Kernkompetenzen und er ist Experte genau für die saubere, korrekte Einordnung. Und das ist sogar noch höher anzuordnen von dem Intellekt, als es Herr Lanz repräsentiert. Und das muss man ganz deutlich sagen. Ja, es ist wichtig, dass dieses Thema Flüchtling endlich wieder definiert wird und wir dann eben halt unterscheiden unter Migration, illegaler Migration und tatsächlicher Flüchtlinge. Denn die echten Flüchtlinge werden durch die momentane Migrationspolitik mit Füßen getreten. Es gibt genügend, die wirklich diesen Flüchtlingsraum brauchen, aber der wird leider verbraucht, dieser Raum, durch Leute, die einfach nur durch Schleuserbanden staatlich organisiert nach Deutschland gebracht werden. Und das hat Herr Maaßen ganz deutlich auf den Punkt gebracht.
Genau, und die wirklichen Flüchtlinge sind natürlich in einer weitaus dezimierteren Zahl zu finden, um nicht zu sagen in der absoluten Minderheit. Also, das Portal News bringt hier zur großen Flüchtlingsprognose 7 Gründe, warum die Zahl auch in diesem Jahr nicht sinken, sondern eher steigen wird. Hier heißt es, man hat also Gespräche geführt mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex und mit einer Migrationsexpertin, Sandra Kostner ist ihr Name. Die Prognosen klingen nicht wirklich berauschend, denn das Ende ist nicht in Sicht. Offizielle Zahlen werden hier genannt und die Betonung liegt tatsächlich auf offiziellen Zahlen, denn wir wissen, dass es viele inoffizielle Migranten gibt, die ins Land kommen. Und also offiziell heißt es, knapp 460.000, also eine halbe Million, sollen im letzten Jahr aus Nicht-EU-Ländern über das Asylsystem oder den Familiennachzug nach Deutschland eingewandert worden sein. Nicht-EU-Länder, also das heißt zum Beispiel Rumänen und Bulgaren und so weiter, sind noch gar nicht dabei. Ich weiß nicht, ob die Ukraine dazu gezählt wurde, glaube ich auch nicht, weil das sind ja dann nochmal ganz andere Zahlen. Und hier wird erklärt, dass natürlich die Kommunen im Moment ganz hektisch Turnhallen als Asylunterkünfte umfunktionieren, Hotels, andere Immobilien. Man versucht, alles möglich zu machen, um die Menschen auch unterzubringen. Alles finanziert vom Steuerzahler. Das sind Informationen, die man immer wieder sich ins Gedächtnis rufen soll. Und die Beschwerden der Menschen im Land über diese unkontrollierte Einwanderung, die mehren sich auch. Inzwischen darf man ja diese Fälle sogar mit Gewaltdelikten in Verbindung bringen. Auch die vermehren sich exorbitant. Und die Regierung hat immer wieder versprochen, ja, wir dämmen ein, wir machen das ja. Aber es ist überhaupt nicht viel passiert. Und da muss man sich die Frage stellen, wie geht's denn weiter, wenn jetzt auch in diesem Land, nur um mal bei dieser Zahl zu bleiben, wieder eine halbe Million aus Drittstaaten ins Land kommen werden. Und bis vor kurzem war er Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerz Land, Herzberg, der zum Beispiel, der rechnet nicht mit sinkenden Zahlen. Der sagt, angesichts der geopolitischen Lage können wir überhaupt nicht davon ausgehen, dass weniger Flüchtlinge kommen werden als in diesem Jahr. Und auch andere sagen, nee, das wird mehr werden. Das sagt zum Beispiel Michael Spindelberger, der den internationalen Think Tank Zentrum für Entwicklung von Migrationspolitik leitet. Und der sagt, wir sehen überhaupt keine Anzeichen für einen Rückgang, denn es gibt viele Krisenregionen, Gazastreifen, Afghanistan, und da machen sich immer mehr Asylbewerber auf den Weg in Richtung Europa.
Genau, und an dieser Stelle ist es eben wichtig, um wieder hier auf Herrn Maaßen nochmal zurückzukommen, dass an der Stelle an den Grenzen Asylbewerber abgewehrt werden, dass sie das Land nicht betreten dürfen. So einfach nennt man das übrigens Grenzschutz. Es gab mal, die Älteren erinnern sich, sogar einen Bundesgrenzschutz in Deutschland. Das war eine Behörde, die waren dafür zuständig, dass die Grenzen gesichert sind. Und das findet eben nicht mehr statt. Und genau diese Argumentation, die wir jetzt erkennen, zeigt eindeutig, dass es sich um eine Agenda der Überflutung handelt. Und ich möchte hier nochmal auf Udo Ulfkotte wieder zurückkommen. Udo Ulfkotte, der schon seit einigen Jahren nicht mehr unter uns weilt, der schon vor Jahrzehnten ganz deutlich diese Argumentation der Agenda, der internationalen Schleuseragenda, das heißt Menschen aus anderen Gebieten herauszuschleusen, um sie dann zum Beispiel in Europa zu integrieren. Übrigens dasselbe Problem haben wir auch in USA. Wir sehen zum Beispiel, dass in USA ja momentan auch gigantische Flüchtlingsströme, sogenannte, unterwegs sind. Und wenn man sich die mal auseinander nimmt, diese Personen, ich habe da viel drüber gelesen und auch gesehen, dann gibt es ja zwischen Kolumbien und Panama gibt es ein Gebiet, das nennt sich Darien Gap. Und das ist also ein Gebiet, wo man eben nicht durchkommt. Das ist mit riesengroßen, zerklüfteten Gebieten, wo man eigentlich nur zu Fuß durchkommt. Und das ist also quasi die Unterbrechung zwischen Nordamerika und tatsächlich Südamerika. Müsste man sich mal mit auseinandersetzen. Und man findet in diesen Gebieten die gesamten Schleuserbanden. Und interessanterweise, am meisten vorhanden sind es dort Amerikaner, US-Amerikaner selbst, die sich mit der Schleusung auseinandersetzen nach USA, also offenbar gegen ihre eigenen Interessen arbeiten. Da muss man sich fragen, wo kommen die her? Welche Geheimdienste steuern das? Und die zweite Gruppe, die ganz aktiv bei dieser Schleusung dabei ist, sind Chinesen. Und Chinesen und US-Amerikaner arbeiten offensichtlich Hand in Hand an der Schleusung Südamerikaner von Kolumbien, Venezuela und so weiter, um sie über Mexiko in USA zu treiben. Und daran sehen wir diese weltweite Agenda der Umvolkung. Ich nenne das einfach mal so, auch wenn das nicht erlaubt sein soll. Aber wir können uns einfach nicht diesem Diktat unterwerfen, bestimmte Vokabeln nicht mehr nutzen zu dürfen. Und das findet hier nämlich statt. Entschuldige, dass ich so weit aushole. Und genau das eben haben wir hier auch in Europa.
Ja, das ist ja sehr interessant, was du hier berichtest, denn es bestätigt im Prinzip das, was ja auch Friederike Beck in ihrem Buch Die geheime Migrationsagenda geschrieben hat. Ich kann es euch nur empfehlen. Der Kopp Verlag hat es offenbar nochmal aufgelegt, weil viele daran interessiert sind, wie sind diese Flüchtlingsströme überhaupt legalisiert worden, und diese Schlepperbanden und die ganzen NGOs, die das unterstützen, und die ganzen juristischen Netzwerke, die im Laufe der vergangenen 25, 30 Jahre schon aufgebaut wurden. Übrigens unterstützt durch Gelder aus Open Society Foundation, also der Stiftung von George Soros, und eben vielen anderen philanthropisch angehauchten Menschen, die jedenfalls von sich behaupten, Philanthropen zu sein. Das heißt, die geheime Migrationsagenda gibt es eben nicht nur in Richtung Europa. Vor allem die ehrgeizigsten Handlanger sitzen nun mal wieder in Deutschland, sondern, wie du es gerade richtig beschrieben hast, Andreas, auch woanders gibt es solche Ströme. Und auch über den Hintergrund, warum man diese Ströme in Bewegung gesetzt hat und davon nicht lassen will, auch da gibt es ja spannende Details.
Genau, und bei diesen Recherchen beispielsweise versuche ich natürlich immer, der Spur des Geldes zu folgen, dass man erkennt, wo kommt das eigentlich her. Und wenn ich sage, dass das US-gesteuerte Migrationstruppen sind, die von Südamerika über Mexiko in Richtung USA reingeschleust werden, dann ist das nicht unbedingt das Weiße Haus, sondern sind es eben halt die Geheimdienste und die Kapitalsammelbecken, die dahinter stehen, die diese gesamte Welt mehr oder weniger immer wieder versuchen, in ihren Griff zu bekommen. Und da kommen wir dann am WEF dann eben nicht mehr vorbei. Da laufen dann die Fäden zusammen, wo sie sich dann alle treffen. Und wir dürfen niemals vergessen, die Figuren, die in den jeweiligen Staatsrepräsentanzen sitzen, ob das jetzt im Kanzleramt ist oder im Weißen Haus oder sonst wo am Champs-Élysées, das spielt keine ganz große Rolle. Es wird aus den Gebieten heraus operiert, aber nicht immer von den Regierenden selbst, die man vermeintlich glaubt, dass sie zu den Regierenden gehören.
Genau. Wir wollen mal weiter uns hier die Zahlen anschauen. Also, seit 2015, als Angela Merkel alles aufgerissen hat, was Türen und Tore hatte, sind ungefähr 3 Millionen Migranten, schreibt News, aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland gekommen. Dann gab es einen kleinen Knick und dann seit 2020 zeigt die Kurve beständig weiter nach oben. Also das, was wir 2015 voller Panik und Schrecken beobachtet haben, das wird sukzessive getoppt. Und wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte, und es ist davon auszugehen, gerade die Experten haben es ja gesagt, da ist keine Minderung zu sehen, dann würde das eine gigantische Zahl für 2024 ausmachen von mindestens 630.000 Migranten aus Nicht-EU-Ländern, die eben übers Asylsystem einwandern würden oder ein Visum aus dem Auswärtigen Amt erhalten. Und ja, das ist Deutschland. Dann gibt es die europäische Ebene. Da macht sich der Anstieg natürlich ebenso bemerkbar. Letztes Jahr hat die EU über 1 Million Asylanträge verzeichnet. Das ist auch ein Anstieg von mehr als 21,3% im Vergleich zum Vorjahr 2022. Und es ist die höchste Zahl seit 2016. Und dann gibt es diese Auskunft, ein großer Teil dieser Migranten gelangte auch nach Deutschland.
Und das ist jetzt natürlich ein Vorgang, den man auch versuchen muss, jetzt ein bisschen auch zu prognostizieren. Nicht nur in der Vergangenheit, wie hat sich's entwickelt, sondern auch, wie wirkt es sich weiter aus. Wenn dazu kommt die weitaus erhöhte Geburtenraten, die dann beispielsweise entstehen von denjenigen, die zugewandert sind, bei gleichzeitiger rücklaufenden Geburtenrate der ursprünglichen Stammbevölkerung, die man hatte, dann merken wir, dass dieser Prozess irreversibel ist, es sei denn, man greift ein und versucht, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Und hier an der Stelle ist Hans-Georg Maaßen ganz klar strukturiert. Er fordert nicht irgendwelche irregulären Ausweisungen oder irgendwelche Deportationen, das ist ja lächerlich. Das kommt von Herrn Scholz selbst und das sind dann eben halt so komische Bekenntnisse, wo man fragt, ist das überhaupt durchdacht worden? Nein, es geht darum, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und zu prüfen, wer ist zu Recht hier und wer ist nicht zu Recht hier. Und wenn ich sehe, dass es beispielsweise bestimmte Menschen gibt, selbst von der Ampelregierung, die sagen, wir müssten die Leute jetzt wieder zurückbringen in ihre Herkunftsländer. Und diese Herkunftsländer, wenn man die anruft, sogar einfach den Hörer auflegen und sagen, wir nehmen sie nicht zurück. Gleichzeitig eine Bundesministerin für Entwicklung, diese Länder aber noch fördert mit deutschen Steuergeldern. Spätestens dann wird der ganze Irrsinn so richtig klar. Das heißt, die Leute, die Menschen, die irregulär sich hier bewegen in deutschem Gebiet, dass die beispielsweise dann weiter finanziert werden, deren Staaten, die sie nicht zurücknehmen.
Ja, und ich habe gerade mal nachgeschaut, wie eigentlich der Begriff Völkerwanderung so allgemein erklärt wird. Denn Andreas, es handelt sich ja tatsächlich inzwischen um Völkerwanderungen. Darf man das überhaupt sagen?
Naja, es ist natürlich jetzt eine Völkerwanderung. Was will man denn sonst sagen? Es ist auf jeden Fall keine Flucht. Wenn jemand aus Syrien oder aus Afghanistan flüchtet, Flucht ist definiert, dass man ein riskantes Gebiet versucht, ganz schnell zu verlassen, indem man sich in einer Fluchtbewegung setzt und zwar außerhalb dieses Gebietes, wo wieder Ruhe ist und wo das Leben nicht mehr in unmittelbarer Gefahr ist. Spätestens dann ist die Flucht abgeschlossen. Das bedeutet, außerhalb eines Stadtgebietes in Afghanistan, wenn ich raus bin, ist die Flucht abgeschlossen, wenn ich nicht mehr in unmittelbarer Gefahr bin. Wenn ich dann aber versuche, ins nächste Land, ins übernächste Land, dann ans Mittelmeer und mich dann auf Schleuserbanden berufe, indem beispielsweise ich mit Schiffen oder mit Booten, mit Schlauchbooten dann ins Mittelmeer reingefahren werde, um dann von Schleuserbanden, die im Prinzip von der Frontex, also von Staatsgeldern finanziert werden, um die Leute vermeintlich zu retten. Das ist nicht der Fall. Die werden nicht gerettet, sondern die werden einfach nur abgeholt und rübergeholt. Wenn etwas eine Völkerwanderung ist, dann das. Und das Ganze mit Agenda. Ich meine, eins und eins bleibt immer noch zwei.
Es ist spannend. Gebt mal den Begriff ein, Völkerwanderung. Und dann kommt man relativ schnell auch auf einen Zusammenhang mit dem Untergang Westroms. Ja. Also das ist ja dann 4., 5. Jahrhundert nach Christus gewesen. Ganz spannend, was hier steht, das mag ich ganz kurz mal vorlesen. Es ist natürlich die total wasserdichte Quelle Wikipedia. Deswegen benutzen wir die auch, denn die wird im Zweifel auch vom Mainstream akzeptiert. Hier steht, welche Rolle die Entwicklung der Völkerwanderungszeit bei der Auflösung des Weströmischen Reiches spielten, ein in der Forschung immer wieder diskutiertes Problem, ist nicht pauschal zu beantworten. Uneinigkeit besteht in der Forschung vor allem darüber, ob die Migrationen die Ursache oder vielmehr die Folge der Desintegration des Imperiums waren. Sicher ist, dass Rom im späten 4. und 5. Jahrhundert nicht mehr in der Lage war, seine Grenzen so effizient wie früher zu verteidigen. Und und dann die Folgen kann man dann hier weiter nachlesen. Es ist halt untergegangen.
Naja, und das Römische Reich, das dient natürlich hier als Beispiel, was aus meiner Sicht auch wirklich greift. Die Dekadenz der westlichen Welt, die wir haben. Denken wir an diese ganze Übersexualisierung, Dschungelcamp und all diese Dinge, die wir da alle so haben. Das heißt also, wo dir die intellektuelle Insuffizienz den Bodensatz wirklich durchbrochen hat. Das heißt, bewegen sich auf absteigenden Ast. Und wenn genau diese gesamten Gebiete, die angeblich große Macht, USA selbst und Europa auch, wenn die quasi gleichzeitig zerstört werden, dann ist es natürlich nicht von irgendwelchen US-Patrioten ausgegangen, sondern das kann nur ausgehen von Leuten, die sich in USA befinden, die längst auf ein anderes Pferd gesetzt haben. Vielleicht sind die selbst schon irgendwo in den BRICS-neuen Strukturen schon unterwegs und bauen da ihre Zukunft auf. Und die helfen jetzt im Prinzip, das eigene Gebäude, was marode ist, noch einzureißen.
Und zwar so schnell wie möglich, mit aller Macht. Denn wie gesagt, alle Befragten hier bei News sagen, da wird sich nichts ändern. Und auch Frontex, die Grenzagentur, die sagen, was das Jahr 2024 angeht, dass es keine Verlangsamung der irregulären Überfahrten geben wird. Denn es gibt zusätzliche Push-Faktoren in den wichtigsten Herkunfts- und Transitregionen, die man berücksichtigen müsse. Und dann wird zum Beispiel als Grund Afrika genannt. Mali, Tschad, Guinea, Burkina Faso, überall waren ja jetzt entweder Putsche oder hohe Gewalt durch irgendwelche Gruppen wie verschiedene halt, Staatsstreiche in Niger und so weiter. Und der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. Frontex rechnet mit einem Anstieg der Zahl der palästinensischen Migranten. Im Nahen Osten könnte sich eine neue massive Flüchtlingskrise anbahnen. Und es wird ja auch in Nachbarländern nicht abgeschoben. Die wollen nichts aufnehmen, niemanden. Ägypten bereitet derzeit zwar Lagerstätte vor für bis zu 100.000 Gaza-Flüchtlinge, aber die Sorge wird immer größer, denn in Ägypten, heißt es, werden diese Menschen kaum bleiben. Frage, nimmt Europa auch sie auf?
Und da ist der entscheidende Punkt. Uns geht es ja auch doch schwerpunktmäßig um Europa und unsere Zielgruppe ist ja auch das deutschsprachige Europa. Und deshalb hier zu Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es ganz wichtig, diese Dinge eben halt jetzt auch zu erkennen. Wir müssen jetzt überlegen, ob die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann. Herr Haldenwang, der Chef des Bundesverfassungsgerichts, Schutzes ist ja nicht nur ein Verfassungsschutzbrecher, sondern es ist ja eine Verfassungsschutzfeindlichkeit, eine Verfassungsfeindlichkeit, die Herr Haldenwang eindeutig an den Tag legt, indem er gemeinsam in einer Komplizenschaft mit Frau Faeser gemeinsam die Verfassung aushöhlt, gemeinsam im Prinzip gegen die eigenen Statuten, gegen das Grundrecht der Bundesrepublik in einem Kollektiv verstößt. Und das ist nicht mehr lange durchzuhalten, denke ich. Und dadurch, dass das Ganze so offen liegt und ein Herr Maaßen beispielsweise über diese hohe Expertise verfügt, die Zusammenhänge einordnen zu können, ich glaube, das ist die Grundlage, weil die Masse der Menschen in Deutschland wollen wieder eine bürgerliche Grundstruktur haben. Keine Rechte, keine was auch immer, sondern eine bürgerliche Grundstruktur. Das kann doch nicht sein, dass der Staat immer mehr Gelder einkassiert von den Bürgern und immer weniger Geld für die Bürger ausgibt, die das Ganze zu zahlen haben, sondern diese ganzen Gelder zweckentfremdet durch Bruch der Verfassung oder durch verfassungsfeindliche Aktionen.
Ja, und Polens Regierungschef, der warnt jetzt, das ist Donald Tusk, und der hat Anfang der Woche sich ja auch zu Gesprächen in Berlin getroffen, ist der neue polnische Ministerpräsident, und er hat einen knallharten Migrationsplan im Gepäck, schreibt auch wieder mal Bild, zu dieser inzwischen wirklich als unkontrolliert zu bezeichnenden Einwanderung, hat er vor der Presse gesagt: Dies ist jetzt eine Frage des Überlebens der westlichen Zivilisation. Wir müssen aufwachen und verstehen, dass wir unsere Grenzen schützen müssen. Wenn wir offen für alle Formen der Migration sind, wird unsere Welt zusammenbrechen.
Ja, und das ist der Unterschied natürlich bei Polen. Polen hat nämlich eine andere Grenze, nämlich nach Weißrussland. Und da gibt es eben halt auch eine Migration, die eben halt stattfindet über Weißrussland. Und ob diese Waffe jetzt von Weißrussland eingesetzt wird, das kann ich nicht genau beurteilen. Aber die Wahrscheinlichkeit könnte groß sein. Aber wenn von der russischen Seite eine Migration kommt, dann ist das natürlich ein Angriff. Dann ist das im Prinzip eine Waffe, eine Völkerwaffe. Und wenn es eben halt vom Westen kommt, dann ist es Humanität. Das ist eben halt die Doppelmoral, die hier eine Rolle spielt. Und es ist eigentlich schade, dass Herr Duda aus Polen gegangen ist oder gegangen wurde und jetzt durch US-konforme Politiker ersetzt wurde. Aber auch da stellt man fest, dass sie die Interessen ihres eigenen Landes eben halt hier sehr deutlich in Gefahr sehen.
Ja, ich möchte nochmal hinweisen auch auf Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Er hat ja da auch sehr deutliche Prognosen gestellt. Und ja, auch in meinem Buch Blutgericht Europa geht es genau um diese Themen. Allerdings aus geistiger Sicht.
Ich war jetzt gerade...
Du warst gerade mit deinem Hustenanfall beschäftigt. Ja, genau. Also, das reicht auch als Hinweis. Andreas, ich habe ja gestern ein hochinteressantes Vorgespräch führen dürfen mit einem Anwalt für unseren Kongress. Ich wollte gerade sagen, knallhart in den Durchbruch, aber das heißt kraftvoll in den Durchbruch. Und allerdings, was er für Fakten und Informationen in diesem Vorgespräch geliefert hat, wir haben ein kurzes Interview aufgenommen, das stellen wir demnächst auch ein, dann könnt ihr euch da überzeugen, ist wirklich hochinteressant. Also Philipp Kruse ist ein Anwalt, ein Verfassungsrechtler auch, aber auch Wirtschaftsspezialist aus der Schweiz, der sich mit dem WHO-Pandemievertrag beschäftigt und der mich auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben nicht nur dieser WHO-Pandemievertrag ist, der im Mai abgesegnet werden soll, wenn es nach Herrn Tedros und seinen Leuten geht, damit die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, einen globalen Anspruch hat, Gesetze zu erlassen und alle Länder sozusagen unter die Fuchtel zu bekommen, wenn wieder gerade eine hochgefährliche Mikrobe entwichen ist. Und ja, man kann sagen, dass das, was wir in der Mikrobenzeit erlebt haben, eigentlich ein guter Startversuch war. Wie weit kann man gehen mit den Menschen? Was machen die alle mit? Und sollte dieser Vertrag zustande kommen im Mai, dann könnte es wirklich eng werden. Wir haben hier oft schon drüber gesprochen. Es gibt noch einen anderen Vertrag, das sind die IGVs, die internationalen Gesundheitsvorschriften. Und in denen ist dann verankert, darauf hat er mich hingewiesen, welche strikten Maßnahmen den Leuten dann auferlegt werden dürfen. Und was ich spannend fand, ich habe ihn dann gefragt, die WHO, der Donald Trump, der ist ja ausgestiegen aus dem WHO-Vertrag als US-Präsident in seinem allerletzten Jahr, 2020. Und Joe Biden, die Demokraten, sind sofort begeistert wieder eingestiegen. Trump hatte damals gesagt, ich zahle keine müde Mark da mehr hin, und hat eben die WHO und auch China angegriffen und sehr stark kritisiert, eben, dass das eine Machtmonopolstellung ist, die sie versuchen zu bekommen. Und ich hatte den Philipp Kruse gefragt, wer ist denn eigentlich neben den USA und vor allem auch Bill Gates, der eine noch viel interessantere Rolle einnimmt, als man das weiß. Wer ist denn die treibende Kraft? Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte?
Nee, ich komme nicht drauf. Ich weiß nur, wie du gestern völlig euphorisch wieder zurückkamst von diesem Interview mit diesem Herrn Kruse und hattest dann erzählt, wow, das ist ja ein so irrsinnig spannendes Thema. Du hast so viele Neuigkeiten erfahren, das dich umgehauen hat und du kannst es kaum erwarten, dass der Kongress losgeht. Aber jetzt würde es mich wundern, wer war es denn? Wer ist es?
Fängt mit D an und hört mit Land auf.
Deutschland? Nein, wer hätte das denn gedacht?
Ja, also das ist wirklich sehr erstaunlich. Ja. Und das war natürlich überhaupt nicht das, was mich, wie du gerade gesagt hast, euphorisch hat werden lassen. Euphorisch war ich auch nicht, sondern sehr angenehm überrascht über die Chancen und Möglichkeiten, dass dieser ganze faule Zauber, ich sage es jetzt einfach als meine Meinung, nicht zustande kommen kann. Denn was er gesagt hat, und darüber werden wir auf jeden Fall ausführlich sprechen, ist, dass es Widerspruchsfristen gibt und die sind ziemlich lang. Also bei diesen internationalen Gesundheitsvorschriften sind es 10 Monate und bei diesem WHO-Pandemievertrag 18 Monate, also 1,5 Jahre. Und vielleicht ein spannender Hinweis: Wenn das im Mai verhandelt wird, dann werden die EU-Länder nicht einzeln abstimmen, sondern die werden gesamt vertreten durch Brüssel, können aber anschließend einzeln dann Widerspruch einlegen.
Ja, das ist natürlich der Wahnsinn. Jetzt wird mir natürlich eines klar, weil ich habe das jetzt noch nicht gehört, dass Deutschland hier wieder die große Parade Rolle spielt der Weltzerstörung. Mich erinnert das an geschichtliche Vorgänge, die weit zurückliegen, als schon mal eine unglaubliche Motivation von allen Seiten zu Deutschland kam, unglaublich viele Gelder investiert wurden, ein dramatisches terroristisches System aus dem Boden gehoben wurde und Deutschland dann anschließend der Bösewicht der Welt war und damit eben halt nachhaltig zerstört werden soll. Und ich habe das Gefühl, das ist wie eine Neuauflage. Wenn ich mir vorstelle, dass Deutschland einer der entscheidenden Finanziers ist, wenn nicht der entscheidende Finanzier, der die WHO jetzt finanziert, um dann eben halt die Ein-Welt-Regierung durchzuziehen, dann bedeutet natürlich auch, wenn die Geschichte auffliegt, und die wird auffliegen, dass Deutschland dann der alleinige Schuldige bleiben wird. Wahnsinn, wir haben eine offenbare Regierung, die genau dieses Spiel der totalen Eigenzerstörung Deutschlands jetzt hier letztendlich durchsetzen will.
Also Philipp Kruse, ein hochmutiger und hochmotivierter Anwalt. Es hat wirklich gut getan, dieses Gespräch zu führen. Also du hast schon vollkommen recht, Andreas, was die Finanzierung angeht. Allein im Jahr 2020/21, als die Mikrobe so richtig Gas gegeben hat, beziehungsweise die Herrschaften mit ihren Panikpapieren, Hammer and Dance, da hat Deutschland in diesem Zeitraum an die WHO knapp 1 Milliarde Euro gespendet. Und es ist wohl auch kein Zufall, das wird noch spannend mit ihm im Detail zu besprechen, dass in diesem Zusammenhang die Firma überhaupt, die Produktionsfirma für den sogenannten Impfstoff BioNTech in Deutschland sitzt, mit der Adresse übrigens, also Straßenname ist Goldgrube, da kann man gar nicht oft genug drüber sich die Stirn runzeln. Und wenn man sich diese Zusammenhänge anschaut, plus dass Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin die ja jetzt für weitere 5 Jahre kandidieren will als EU-Kommissionspräsidentin, da ganz merkwürdige Machenschaften hat, aber eben auch, kommt ja auch aus Deutschland, dann könnte es sich um ein Konglomerat handeln, das wirklich ja, seinesgleichen sucht.
Ja, das Ganze ist natürlich, wenn man das so zusammenreimt auf allen Ebenen, passt das Ganze natürlich, weil wenn wir uns das gleichzeitig ansehen mit dieser momentanen Kriegstreiberei von einem Herrn Kiesewetter, ein ehemaliger Oberst, der jetzt für die Industrie quasi, für die Waffenindustrie arbeitet, oder die Forderungen eben halt von Atomwaffen jetzt in Deutschland, die jetzt kommt, oder eben halt eine Frau Strack-Zimmermann, die ihre politischen Gegner als Scheißhaufen und die Wähler als Schmeißfliegen bezeichnet. Entschuldigung, das sind ihre Worte. Das heißt, wir haben hier mit einem Extremismus zu tun in den führenden Etagen und dann eine Deutsche auch noch die Geschicke der EU leitet, nämlich mit Frau von der Leyen, dann merkt man, alles soll letztendlich irgendwie, so kommt es mir zumindest vor, auf Deutschland im Prinzip zu fokussieren sein. Denn wenn das Ding fliegt, dann haben wir einen Schuldigen.
Es gibt auch ganz interessante Informationen. Ich habe ihn gefragt, wie viele Länder werden denn eventuell ablehnen? Und da gibt es einige. Also die haben auch schon letztes Jahr bei der UNO-Generalversammlung in New York abgelehnt, wo die UNO eben eine verbindliche Resolution aller Mitgliedstaaten vorbereiten wollte zur Verpflichtung der Unterzeichnung beider Verträge, also dieser internationalen Gesundheitsvorschriften und diesem WHO-Pandemievertrag. Und da gibt es einige Länder. Viele davon findet man übrigens auch in den BRICS-Staaten oder auch in den Antragstellern für die BRICS-Staaten, die schon mal von vornherein abgelehnt haben. Andreas, wenn wir über eine Verschiebung der Weltmacht sprechen, könnte man natürlich eventuell auch am Thema Gesundheit das festmachen und sagen, also auch auf diesem Gebiet könnte es dann eine Verschiebung geben, insofern, als dass diese Länder eventuell das Zünglein an der Waage sein könnten, die das noch verhindern, dieses Szenario.
Das könnte natürlich sein und ich vermute da wirklich, dass die BRICS-Staaten und wenn man jetzt gehört hat, ich denke wieder an das Putin-Interview und ich lese auch viel zwischen den Zeilen, auch wie er schon fast mitleidig dabei ist, aber trotzdem mit Respekt gegenüber seinen schlimmsten Feinden. Das muss man einfach so sehen, wie er ihnen die Hand hinhält und sagt, ich sehe nicht, dass die Regierung, die euch vertreten, dass sie das Volk repräsentieren, sondern das ist eine feindliche Übernahme des Volkes und das Volk kann sich nicht wehren, weil Armee und alle anderen möglichen Institutionen eben halt mittlerweile in diesen Greifhänden sind, eben halt in diesem Schwitzkasten dieserjenigen, die diese Weltregierung ausrufen wollen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Moment natürlich auch, wo ich sage, es werden sich viele dagegen wehren. Und wenn Russland, China und Indien eventuell sagen, und Indien hat das schon deutlich gemacht, und damit sind mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung schon nicht mehr dabei. Um das mal ganz klar zu sagen, die G7 sind mittlerweile kleiner als das, was die BRICS machen. Und zwar an Realökonomie, sondern auch nicht nur an Realökonomie, sondern auch im Bruttoinlandsprodukt. Wir wissen ja, dass ein Großteil des Westens ja nur Spekulationsökonomie ist, wo also nichts produziert wird. Also das sind schon ziemlich deutliche Hinweise, dass die Starken nicht mitmachen werden, sondern nur die Schwachen mehr oder weniger gezwungen werden, da reingeschoben zu werden.
Also die Dinge sind noch offen. Aber es ist auch noch längst nicht die Situation für eine Entwarnung da, denn die westlichen Kräfte, die sehr interessiert sind, inklusive Deutschland, dieses Ding durchzupowern, die werden natürlich alles tun, um sich nicht aufhalten zu lassen. Aber wie gesagt, wir befinden uns in der Situation auf dieser Erde, in der wir offenbar wirklich noch nie gewesen sind. Licht gegen Dunkel, Dunkel gegen Licht, das ist natürlich am Ende der Geschichte ein ungleicher Kampf, denn das Licht wird sich durchsetzen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wir schauen jetzt gerade zu, wie gerungen und gerangelt wird. Und bedenklich ist natürlich, dass bei diesem WHO-Pandemievertrag als auch bei diesen internationalen Gesundheitsvorschriften nicht nur das Thema Gesundheit gemeint sind, sondern ganz wie selbstverständlich das inzwischen alles beherrschende Klimathema automatisch mit einbezogen wird. Das heißt also, wenn die WHO sagt, wir haben jetzt einen Ausnahmezustand auf der Welt, weil wir zu viel CO2 haben, und sagt, ihr müsst jetzt alle eure Grenzen zumachen und niemand darf mehr fliegen und niemand darf mehr reisen und niemand darf mehr atmen, dann müssen die Länder das in nationales Recht oder Unrecht umsetzen und ausführen. Andreas, und das Thema Klima ist ja der Aufhänger. Vor ein paar Jahren war es die Mikrobe, jetzt ist es das Klima, was uns zeigt, wie der Mensch resoniert werden soll, kontrolliert werden soll und aus seinem alten Leben aussteigen soll. Das äußern ja Leute auch schon ganz offen und sagen, ihr sollt kein Fleisch essen, ihr sollt nicht mehr fliegen. Das waren alles Verschwörungstheorien, die jetzt hier auf der Agenda stehen. Und wir müssen ja auch immer wieder aufgrund ideologisch operierender Politiker dann natürlich auch diesen kritiklos mitlaufenden Mainstream-Medien und dazu kommen noch willfährig ausführende sogenannte Wissenschaftler, die mit massiven Geldmitteln für dieses Klimanarrativ zu werben haben, einfach über die Grundlagen dieser heutigen Welt sprechen. Wir haben ja inzwischen, es kommt ja auch noch dazu, mehr und mehr Denkverbote und Meinungsverbote, die auch von der Regierung nicht nur hergestellt werden, sondern auch mit Strafen. Menschen werden mit Strafen belegt. Das wird jetzt, kommt alles ein bisschen enger. Darüber spricht ja auch der Mr. Blackout in dem Video, das wir heute eingestellt haben. Hochinteressant durch diesen Digital Services Act. Das sind große Scheren, die die Meinungsfreiheit beschneiden wollen. Wir haben über die vielen Hinweise immer wieder gesprochen, was das Geoengineering angeht. Also wenn man sagt, menschengemachter Klimawandel, es erwärmt sich alles, dann fragt keiner danach, was sind die Ursachen und ist es wirklich so? Es gibt einen Forschungsbericht der US-Luftwaffe aus dem Jahr 1996. Und dort, interessanterweise, wird beschrieben, wie Geoengineering-Operationen und die Verbreitung von Nanopartikeln es dem Militär bald ermöglichen würden, das Wetter zu beherrschen. Also wir reden nicht nur über Chemtrails, sondern über alle möglichen Dinge, die hier im Moment am Himmel passieren. Da gibt es eine Plattform, die heißt legitim.ch für Schweiz. Da wird aktuell eine Prognosestudie aus dem Jahr 96 analysiert, die sich auf das Jahr spannenderweise 2025 bezieht. Also es geht um nächstes Jahr. Und darüber möchte ich jetzt gerne mit dir sprechen. Vor allem möchte ich dich fragen, was denn dran ist an der angeblichen Verschwörungstheorie der militärischen Wetterveränderungen.
Naja, so theoretisch ist das gar nicht mal. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Klimaveränderungen menschengemacht sind, nämlich durch das Geoengineering. Viele aus meiner Sicht unter einer totalen Hybris leidenden sogenannten Experten. Das sind also Menschen mit wissenschaftlichem Hintergrund, aber die haben es offenbar wirklich in der Hand. Man kann heute offenbar Dürren, Wirbelstürme oder Eisstürme, Krankheiten und Seuchen bei Millionen von Menschen auslösen. Und ich gehe immer mehr davon aus, dass es auch regelmäßig so angewandt wird. Und Legitim.ch berichtet über einen Text von einer Frau Dr. Anna Maria Mihalcia oder so ähnlich heißt die, die sich mit der US Air Force Studie über die Beherrschung des Wetters im Jahre 2025 auseinandergesetzt hat. Hochinteressantes Thema. Da geht es hier um ein 7-köpfiges Team von Militäroffizieren, die 1996 das Wetter als Multiplikator des Streitkräftepotenzials, also als Waffe, anvisiert haben. Das Wetter also quasi als Massenvernichtungswaffe.
Ja, und das Thema ist ja aus deiner Sicht deswegen so wichtig, weil man fast alle Wetterphänomene, die jetzt so auftreten, Starkregen, Dauerregen, Überschwemmungen, Stürme und was weiß ich, ja immer dem angeblichen CO2-basierten menschengemachten Klimawandel zuschreibt. Jetzt frage ich dich aber, könnte es sein, dass man diese Unwetter, die ja als sogenannte Beweise herangezogen werden, quasi zu einem Teil selbst gemacht hat, also durch genau militärische Einsätze?
Also ich habe sie mal aufgerufen hier, diese US Air Force Studie, wie es Legitim CH auch veröffentlicht hat. In der Zusammenfassung des Berichtes heißt es wörtlich, im Jahr 2025 können die amerikanischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte das Wetter beherrschen, indem sie sich neue Technologien zunutze machen und die Entwicklung dieser Technologien und Anwendungen zur Kriegsführung ausrichten. Eine solche Fähigkeit bietet dem Kampfflieger die Möglichkeit, das Wetter zu kontrollieren. Also man muss hier wissen, dass diese Studie nicht irgend so ein kleines Pamphlet ist, sondern insgesamt 3300 Seiten umfasst. Aber man hört überhaupt nichts von diesem umfangreichen Werk.
Ja, man kann froh sein, dass die Kollegen in der Schweiz das aufgegriffen haben. Und wer immer wieder den Himmel anschaut, ich höre oder lese das oft, weil wir veröffentlichen ja auch viele Naturfotos bei uns im Kanal zum Abendgebet. Und wenn der Himmel mal knallblau ist, dann glauben es die Menschen schon fast gar nicht mehr, weil es diese Schleif- und Schmierspuren am Himmel jetzt wirklich in den Alltag geschafft haben. Du könntest uns mal den physikalischen Hintergrund erläutern. Was steht hinter diesen sogenannten militärischen Errungenschaften und wie funktioniert das Prinzip dieser Technologie?
Also ich versuche es mal runterzubrechen. In dieser Studie wird diese interessante Hypothese ja untersucht. Die Technologie lässt sich da auch ganz einfach runterbrechen. Stellen wir uns Folgendes vor. So wie ein schwarzes Teerdach, also eine Art Dachpappe, an einem sonnigen Tag leicht die Sonnenenergie absorbiert oder auf Deutsch aufnimmt und anschließend die Wärme natürlich auch wieder abstrahlt, so kann man dieses Prinzip auch leicht auf Ruß- und Sonnenenergie in der Atmosphäre anwenden. Was heißt das? Wenn man also in mikroskopisch kleiner Form Rußpartikel als Staub in der Luft über einem großen Gewässer verstreut, dann erwärmt sich dieser Kohlenstoff und heizt die Umgebungsluft auf. Logisch. Dadurch erhöht sich dann auch die Verdunstungsmenge aus den darunterliegenden Gewässern, denn warme Luft, die ja grundsätzlich aufsteigt, kann mehr Wasser speichern als kühlere Luft. Wenn sich also die Umgebungsluft erwärmt, dann steigen plötzlich ganze Luftpakete auf und der in den aufsteigenden Luftpaketen enthaltene Wasserdampf, der kondensiert sich dann und bildet Wolken. Mit der Zeit werden die Wolkentröpfchen dann immer größer, da immer mehr Wasserdampf kondensiert und schließlich werden sie so groß und schwer oder zu groß und zu schwer, um in der Schwebe zu bleiben und fallen dann als Regen oder Schnee wieder auf die Erde. Also konstruierte Regen.
Oder Schnee.
Oder Schnee.
Haben wir gerade hinter uns. Ah, waren wir mit als Opfer auserkoren. Ja, genau. Ist natürlich Verschwörung, was wir hier erzählen, ist doch klar. Ich wollte dich mal fragen, geht man denn in dieser US Air Force Studie davon aus, dass man einen Niederschlag mit solchen Rußpartikeln überall auslösen könnte? Also zum Beispiel, wenn man an riesige Wüstengebiete denkt, in denen ja schon per se wenig Wasser vorhanden ist, dass man dann aufsteigen lassen möchte?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die du da stellst. In der Studie wird explizit natürlich darauf hingewiesen, dass diese Technologie zur Verstärkung des Niederschlags am besten in der Nähe von Küsten mit auflandiger Strömung funktionieren würde, also nicht im Land.
Die Frage ist ja, ob man diese Art der Niederschlagsverstärkungstechnologie eben militärisch nutzen kann.
Also laut diesem Gutachten soll das genau so möglich sein, wenn die richtigen Bedingungen gegeben sind. Wenn man zum Beispiel das militärische, ich sag mal, Glück hat, in Windrichtung des anvisierten Kampffeldes über ein relativ großes Gewässer zu verfügen, dann könnte Kohlenstaub über diesem Gewässer in die Atmosphäre eingebracht werden. Unter der Voraussetzung, dass die Dynamik in der Atmosphäre günstig ist, wird die aufsteigende gesättigte Luft mit Wasser natürlich, schließlich Wolken und Regenschauer in Windrichtung über dem Land bilden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Gewässer in Windrichtung des Schlachtfelds befindet, nicht vorhersehbar ist, könnte sich die Technologie unter den richtigen Bedingungen jetzt schon als äußerst nützlich erweisen.
Und es geht, wenn ich das jetzt richtig verstehe, um Experimente, die den Niederschlag im normalen Wettergeschehen kontrollierbar machen soll. Du hast mit mir über das Thema hier vor der Sendung kurz gesprochen und da hatte sich bei mir noch gerade eine Frage aufgetan. Wie bringt man denn diesen Feinstaub oder Ruß überhaupt in die Atmosphäre ein?
Also es werden da bereits mehrere zahlreiche Ausbreitungstechniken untersucht, aber die bequemste, sicherste und auch kosteneffektivste Methode, die diskutiert wird, ist die Verwendung von Nachbrennertriebwerken. Wir kennen das von den Chemtrails. Denn die können Kohlenstoffpartikel erzeugen, während sie durch die Zielluft fliegen, also in dem Gebiet, in dem Ziel, wo das eingesetzt werden soll. Diese Methode basiert dann auf der Einspritzung von flüssigem Kohlenwasserstoff in die Verbrennungsgase des Nachbrenners. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen kompliziert ist. Man produziert also den Ruß direkt dort, wo er eingesetzt werden soll, nämlich an den Triebwerken der Flugzeuge. Die Studie hat also gezeigt, dass man diese Anwendung erfolgreich umsetzen kann, wenn auch nur in kleinerem Maßstab. Seit dieser offiziellen Ergebnisse wurden dann angeblich keine weiteren bekannten militärischen Anwendungen dieser Technologie noch weiter realisiert.
Man kann da ja Vermutungen anstellen, dass diese Technologie hinter den Kulissen weiter ausgereift wurde. Ich kenne ja deinen Unterton. Und da kommen wir natürlich wieder auf das Jahr 2025, das ja eindeutig als Anwendungsbeginn dieser Studie der US Air Force genannt wird. Aber wie könnte das denn technisch aussehen?
Also die Diskussion, wie Sie auch auf Legitim CH in Ihrem Bericht analysiert hatten, da verdichtet sich auf den Einsatz das Ganze von speziellen Drohnen, die man nutzt, die mit einer Tarnkappentechnologie ausgestattet sind. Das kennen wir von den Tarnkappenbombern. Das sind die Fluggeräte, die man eben nicht erkennen kann, über technische Möglichkeiten. In Verbindung das Ganze dann mit Kohlenstaubtechnologien kombiniert. Also jetzt wird es kompliziert, aber es ist wirklich wichtig. Damit könnte man quasi an jedem Ort der Welt ganz spontan Kohlenstaub ausbringen, Kohlenstaub, was ich gerade gesagt habe. Und nun ist die Frage, wie weit die dafür erforderlichen Nachbrennertriebwerke real entwickelt sind. Wir bewegen uns hier also quasi schon in einer Spekulationsfrage. Es fällt mir nur auf, dass kein Wort mehr darüber gesprochen wird. Und daher gehe ich davon aus, dass man da schon ziemlich weit entwickelt ist.
Naja, also vor allem, wenn es heißt, man beginnt damit, das heißt, es wird ja dann noch schlimmer, weil was wir am Himmel derzeit schon sehen, könnte ja durchaus, entweder sind es Versuche, auf jeden Fall werden da Partikel ausgebracht, die auch für die Gesundheit der Menschen überhaupt nicht dienlich ist. Man kommt aus dem Entgiften gar nicht mehr raus. Lass uns das mal auf den Punkt zu bringen versuchen. Es geht um einen massiven Einsatz auf das Wettergeschehen. Bill Gates hat sich ja da auch ausgesprochen, ne? Der will ja auch die Sonne verdunkeln. Das gerät ja alles in diesen Kreis. Also, zum Beispiel sagst du Tarnkappendrohneneinsätze, um mit Ruß sichtbehindernde Einsätze gegen den Feind einzusetzen. Gleichzeitig wissen wir ja auch von den Wolkenimpfungen mit Chemikalien. Das ist ja gang und gäbe in Russland, in China, aber auch in westlichen Ländern, damit ein unerwünschter Regen zum Beispiel verhindert wird mit diesen Mitteln eben. Also quasi kann man damit ja auch Gebiete austrocknen lassen. Kommen wir aber nun zu dieser sogenannten Klimaerwärmung, die man uns täglich um die Ohren haut. In welchem Zusammenhang steht das denn hier alles?
Ja, das ist interessant, wenn du gerade Bill Gates angesprochen hast. Bill Gates, der jetzt sagt, wir wollen die Atmosphäre verdunkeln, erhöht damit den Treibhauseffekt, von dem er redet. Das ist nämlich genau der Punkt, das Gegenteil von dem, was er sagt. Und ich sehe es übrigens hier ähnlich, wie es die Kollegen von Legitim CH auch auf den Punkt gebracht haben in ihren großen Artikel. Es ist einfach Unsinn, dass wir uns in einer CO2 basierten Klimakrise befinden. Das ist Unsinn. Ich glaube auch nicht, dass es ernstzunehmende Wissenschaftler gibt, die das noch behaupten. Es gibt nur eben halt offenbar Aktivisten, die das behaupten, mit wissenschaftlichem Hintergrund. Nein, wir befinden uns wohl eher in einem durch Wetterkriegshandlungen selbst verursachten Zusammenbruch der Biosphäre unserer Erde durch diesen Unsinn, wie die Erde abzudunkeln und so weiter. Schwarzer Kohlenstoff ist ein Bestandteil, den wir in viel diskutierten Feinstaub finden. Interessanterweise, Diesel werden abgeschafft. Dieser Kohlenstoff, den man nun militärisch nutzen will oder schon nutzt, was ich persönlich glaube, ist aufgrund seiner geringen Größe besonders gefährlich für die menschliche Gesundheit. Aber dieser spezielle Ruß hat nicht nur Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, sondern beeinträchtigt auch die allgemeine Sicht. Mir kommt die Atmosphäre oft übrigens auch viel schleierhafter vor gegenüber früher, aber vielleicht irre ich mich und meine Augen werden einfach nur schwächer. Dieser schwarze Kohlenstoff schädigt auf jeden Fall die Luft, die Ökosysteme und verringert die landwirtschaftliche Produktivität und verschärft vermutlich wirklich eine globale Erwärmung. Auch wenn die Erde langfristig das Problem natürlich trotzdem eliminieren wird. Dafür gibt es ja Methoden, die ich auch schon mal erklärt hatte.
Das heißt mit anderen Worten, man kämpft offiziell gegen die sogenannte Klimaerwärmung, strengt ganz restriktive Maßnahmen an für alle, also die das Leben komplett verändern, und man hilft derweil dabei, genau diesen Zustand noch zu verstärken. Es gibt ja Berichte der Weltgesundheitsorganisation über Krankheiten, da sind wir wieder bei der WHO, durch, wie es heißt, vermeidbare Umweltrisiken. Und man spricht von ungefähr 3,7 Millionen vorzeitigen Todesfällen allein im Jahr 2012. Und das führte man damals schon auf eine spezielle Luftverschmutzung im Freien zurück. 4,3 Millionen vorzeitige Todesfälle werden der Luftverschmutzung in Haushalten zugeordnet. Jetzt ist es aber so, dass man wohl sofort wieder von einer wilden Verschwörungstheorie sprechen wird, wenn man jetzt deine Aussagen zu den militärischen Experimenten oder sogar diesen aktiven Einsätzen hört.
Wobei, man muss da ganz klar mal zu sagen, es gibt auch Zeugen. Es gibt zu dem Thema zum Beispiel ein Interview mit einem pensionierten US Air Force General, der heißt Richard Rulick. Und der hat dazu Stellung bezogen. Er sagte nämlich, dass viele Menschen gern das Geoengineering leugnen als Wetterkrieg. Aber der General, der erklärt hier, dass es sich dabei um sogenannte schwarze Projekte handelt, bei denen es keine Informanten gibt, die sich wegen der möglichen Folgen melden. Das ist ähnlich vom Phänomen wie bei den allopathischen Ärzten, die wegschauen, während sie weiterhin die unkontrollierbaren Covid-19-Spritzen empfehlen und verabreichen. Ein ähnliches Phänomen haben wir bei den Militärexperten. Man ignoriert einfach alle relevanten Fakten. Das heißt, das Spiel ist auf viele Felder identisch.
Ich fasse zusammen, damit wir das Thema jetzt dann auch abschließen können, dass du es so einschätzt, dass diese militärischen Kriegseinsätze dazu da sind, um unseren Planeten zu vergiften und unseren CO2-Fußabdruck sozusagen als Schuldigen darstellen. Habe ich es richtig verstanden?
So hast du das fein gemacht.
Ja, und damit beenden wir diesen Verschwörungsteil unserer Sendung. Wir sind noch nicht am Ende. Nee, Andreas ist schon dabei, seinen Hut zu nehmen und wieder ins Bett zu gehen. Das geht aber im Moment nicht, Andreas. Muss noch hier sein, denn wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja Wochenende. Komm her. Und ich möchte über Herrn Habeck noch ein bisschen mit dir sprechen, über den Superminister, der sich ja jetzt doch ein paar Aussagen geleistet hat, wo man sich an den Kopf fasst und fragt, warum sitzt der da immer noch auf dem Stuhl in seinem Superministerium, Klimaministerium, Wirtschaftsministerium. Er ist Vizekanzler, wird jetzt überall ausgebuht, ob er in Nürnberg war oder in Leipzig. Die Leute sind stinksauer. Wir haben heute etwas eingestellt, da haben die Bauern ihn eingekesselt.
Ja, also das war ganz interessant natürlich. Dann musste er im Schritttempo hinter den Traktoren herfahren. Das ist natürlich alles sehr demütigend, aber man muss eines mal wissen. Herr Habeck hat keine Ahnung von dem, was er tut. Und das ist keine Beleidigung und auch kein Bashing. Das hat er eindeutig bewiesen. Sogar zugegeben, indem er nämlich die wirtschaftliche Situation als absolut tragisch bezeichnet, als wirklich unfassbar im Prinzip. Also das ist eine Situation, dass er selber weiß, dass er keine Ahnung hat, aber er hat einen Auftrag zu erfüllen. Das ist ja nicht mehr anders zu erklären, dass dieser Mann bleibt. Jeder Mensch, der in einer führenden Position über ansatzweise wenig Ahnung verfügt, wie Herr Habeck über das, was er machen muss, muss auf der Stelle gehen. Und das ist hier nicht der Fall. Und daran erkennen wir wieder die Agenda.
Ja, und er hat aber im Gegenteil, er hat überhaupt nicht vorzugehen, sondern er hat eigentlich vor, den Menschen zu sagen, dass die Zeit, und das ist der O-Ton, für Gemütlichkeit vorbei ist. Und er stellt die Deutschen jetzt auf harte Zeiten ein. Nochmal, ich fasse mal zusammen. Als er vor 2 Jahren sein Amt angetreten hat, oder plural seine Ämter, da hat er den Satz gesagt, den wir nicht oft genug wiederholen können: Das Antlitz des Landes wird sich verändern. So, jetzt hat er das geschafft. Das Antlitz hat sich geändert. Das heißt, viele Gewerke sind pleite, viele Firmen wandern ab. Deutschland ist bereits deindustrialisiert. Das ist wirklich gelungen innerhalb von 2 Jahren. Es bleibt wenig übrig. Und dann sagt er so, jetzt ist dann aber auch Schluss mit Gemütlichkeit. Jetzt müsst ihr hier alle den Gürtel enger schnallen. Und solche Dinge hat er jetzt losgelassen auf seiner Ländertour, die bis heute geht, durch Sachsen, Thüringen und Bayern. Da hat er eine Handwerksmesse besucht, Firmen, redet mit Bürgern. Natürlich ist die Haltung der Menschen ihm gegenüber extrem kritisch geworden. Ja, du wolltest was sagen?
Ja, also diese Verhöhnung und Verachtung des Volkes, was er da mit sich bringt, Zeit ist jetzt Schluss mit der Gemütlichkeit. Wenn ich weiß, dass beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg alles in Trümmern lag und diese Menschen Deutschland aufgebaut hatten, die heute noch in Rente sind und mehr oder weniger ein schlechtes Dasein frönen müssen aufgrund einer unfähigen Regierung und eines unfähigen Ministers, wie er das ist. Aber den Leuten jetzt auch noch Gemütlichkeit vorzuwerfen, die Deutschland aus Trümmern aufgebaut haben, in härtester Arbeit und jetzt in Rente sitzen und in der Altersarmut sich befinden, hier von Gemütlichkeit zu sprechen, das ist eine Unverschämtheit sondersgleichen. Alleine das schon müssten sämtliche Schlagzeilen auf sämtlichen Zeitungen sein und ein sofortiger Rücktritt aus meiner Sicht schon fast mit Inhalt. Inhaftierung müsste da die Folge sein. Das mit der Inhaftierung nehme ich wieder zurück. Das war jetzt eine Emotion.
Naja, also wenn man jetzt wirklich das Recht genau auf die Waage legt und sieht, was alles passiert ist in diesen 2 Jahren, bin ich sogar mit dir d'accord. Ja, also er sagt, es müssten alle raus aus ihren warmen, gemütlichen Ecken. Dann sagt er, die Zeit für Gemütlichkeit ist wirklich vorbei. Also er unterstützt das nochmal. Und er sagt, er zählt 3 Punkte auf. Und alles zusammengenommen, die seien die Zutaten für einen, er hat dann Englisch gesprochen, Perfect Storm. Und welche Probleme zählt er da auf? Er sagt, Punkt 1, die Europäer müssten jetzt mehr tun für ihre Sicherheit und die Ausgaben für Militär erhöhen, auch Deutschland. Ich weiß nicht, was das mit Zeit der Gemütlichkeit, naja doch, hat was damit zu tun. 2. Punkt, Deutschland habe sich lange auf billiges Gas aus Russland verlassen. Das habe sich aber jetzt als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geändert. Andreas, damit widerspricht er ja der ARD-Börsenexpertin Anja Kohl, die gesagt hat, dass das für die Verbraucher alles jetzt günstiger ist als vorher mit der Energie.
Ja, ich habe mir gestern diese Diskussion mit Herrn Aust angesehen und einer völlig völlig überforderten Anja Kohl. Ich habe sie mal kennengelernt, irgendwann mal in der Börse in Frankfurt. Und gut, sie kann vielleicht irgendwelche Kurvendiskussionen da analysieren, meint sie zumindest, und kann da was sagen. Aber ein solcher wirklich intellektueller Ausfall zu sagen, sie wollen doch wohl die Wissenschaft nicht in Frage zu stellen. Das heißt also, man soll nach Anja Kohl, das ist eine Fernsehjournalistin, die sich mit Wirtschaft beschäftigt, Wissenschaft nicht in Frage stellen. Also das Wichtigste bei der Wissenschaft ist, sich selbst sogar ständig in Frage zu stellen. Aber hier von Aussichten zu sprechen, und es ging dabei um die Eventualität, dass eventuell eine Meeresströmung irgendwann mal sich verändern könnte, da ging es nicht mal um Beweise, sondern nur um eine These. Und das als wissenschaftliches Faktum zu verteidigen, daran merkt man, welchem Personal die eigentlich dort belegt sind, auch bei der ARD, wenn sie da ihre Dinge da von sich geben. Also sowas Peinliches ging gar nicht. Mir hat der Herr Stefan Aust nur noch leid getan, der zwischen 2 kreischenden Frauen gefangen war und musste sich von beiden Seiten dann den größten Unsinn hintereinander weg anhören. Es war wieder ein historisches Dokument.
Da hat ihn das Karma erwischt. Ja. Er hat selber solche Sachen früher auch gemacht als Spiegelchef, der Stefan Aust, ist meine Sicht. Der dritte Punkt übrigens, dass wir den auch noch hier nennen, den Herr Habeck nennt, damit Deutschland jetzt endlich aus der gemütlichen Ecke rauskommt. Deutschland habe lange viele, auch hochklassige Produkte nach China verkauft. Das drehe sich jetzt aber oder das drohe sich jetzt gerade zu drehen.
Ich sage nichts mehr dazu. Also Herr Habeck weiß einfach gar nicht, wovon er redet. Er hat überhaupt keine Vorstellung, weder von Politik noch von Ökonomie. Und wenn ich mir vorstelle, dass er beides vertritt und dann auch noch Klimaminister, ich frage mich wirklich, wann er Schwarzer Lochminister wird. Es ist ja einfach unfassbar.
Schwarzer Lochminister ist auch schön. Ja, und der Klaus-Rüdiger May, der schreibt für Tichys Einblick, der hat einen langen Artikel darüber geschrieben, überall Saboteure am Werk. Robert Habeck sucht nach Schuldigen für den Niedergang. Und da hat er ein paar ganz spannende Dinge aufgelistet, denn da heißt es, das könnte dich noch mal interessieren. Über Habecks Fähigkeit zur Erkenntnis der Wirklichkeit ist wirklich alles gesagt. Wenn man sich erinnert, dass die Bundesregierung letztes Jahr im Herbst ein Wirtschaftswachstum von 1,3% für dieses Jahr prognostizierte. Nicht nur ich, schreibt May, habe dem damals widersprochen. Nun korrigierte Habeck auf der Handwerksmesse in Leipzig seine eigene Prognose von 1,3% auf 0,2%. Mit Sorgen umwölkt der Stirn, als sei das ein Verhängnis, das von außen kommt und als habe er damit so rein gar nichts zu tun. Warnte er, dass die Entwicklung dramatisch schlecht verlaufe. Und wörtlich, das ist wahrlich eine schlechte Lage.
Gut, wir haben eine klare Struktur, die wir erkennen können. Alles, was Herr Habeck sagt, ist entweder falsch oder es geht nicht auf. So einfach ist das Ganze. Wir könnten also quasi Herrn Habeck als Negativindikator sehen und könnten sagen, okay, wir brauchen nur hören, was er sagt, gehen dann vom Gegenteil aus, dann liegen wir zumindest erstmal grob richtig.
Dankeschön für diese Einschätzung. Ich kann mich erinnern, dass auch du damals, als diese Prognosen gemacht wurden, seit Jahren sagst, kann nicht sein, kommt nicht so, wird nicht so und es kommt nie so und es konnte auch nie so sein. Das heißt, Andreas, so doof können die alle gar nicht sein. Heißt mit anderen Worten, es muss ein Vorsatz dahinter stecken. Vor allem, wenn man diese Prognosen, wie das Antlitz wird sich verändern, einfach mal ganz selbstbewusst in die Welt bringt. Aber wir vergessen nichts. Ganz kurz noch, die Landwirte sind heute bei meinem ehemaligen Arbeitgeber in Hamburg, vorm NDR in Lockstedt, in der Julius-Fosseler-Straße. Ja, die kenne ich ganz gut. Das ist die Ecke, wo eben auch Tagesschau und Tagesthemen produziert werden. Das werden die Bauern wahrscheinlich wissen. Noch ist nicht bekannt, ob sich die Sendeleitung oder die ARD-Chefredaktion mit den Landwirten austauschen wird. Ein T-Online hat darüber berichtet. Es werden in der Spitze 1.000 bis 2.000 Personen erwartet, also alles morgen. Und ja, vielleicht ist das ja noch ein Hinweis, dass man vielleicht auch mit dem Chefredakteur der Tagesschau mal spricht. Denn man macht hier unter anderem als Grund für diesen Protest die unfaire Berichterstattung. Legt man zugrunde und ja, da kann ich, unterstütze ich mal so mental mit.
Also man kann unter diesen historischen Bedingungen der letzten Jahre sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr reformfähig ist und abgeschafft gehört. Punkt, Ende, aus. Und ich glaube, in dem Moment, wenn diese Regierung weg ist, dann ist der öffentliche Rundfunk auch Geschichte. Er hat einfach gnadenlos versagt. Und bevor wir wieder in eine dramatische, geschichtliche, neue Phase hineingeraten, wie wir es nie wieder wollten, ist es wichtig, dass genau das auch durchgezogen wird. So meine Meinung.
Nein, Andreas, nein, es gibt Widerspruch und der kommt von Dr. Kai Knifke. Ah, den hast du vergessen, der ist ARD-Vorsitzender und der hat nämlich gerade etwas gesagt, es geht jetzt nämlich darum, nicht ob, sondern um wie viel für alle der Rundfunkbeitrag, der GEZ-Beitrag erhöht werden soll. Und in diesem Zusammenhang hat sich Kai Gnifke, das ist übrigens mein ehemaliger Tagesschauchef, mit dem ich so einige sehr interessante Diskussionen hatte, irgendwann, wenn ich mal alt bin, dann schreibe ich mal meine Memoiren, dann schreibe ich das da mal rein. Weil es ist wirklich, der war damals Chef der Tagesschau und hat Sachen losgelassen, die man als Chef der Tagesschau einfach nicht loslassen kann.
Ja, und er verdient auch ungefähr 30.000 Euro im Monat aufgrund der Gebühren, die die Menschen zwangsweise zu zahlen haben.
Genau, aber der sagt jetzt, was hat er genau gesagt? Ich weiß, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Moment eine bedeutende gesellschaftliche Funktion hat, die so wichtig ist wie vielleicht in den letzten 70 Jahren nicht. Und besonders mit Blick aufs Ausland betont er als ARD-Vorsitzender, wie wichtig der gebührenfinanzierte Rundfunk für eine unabhängige Medienlandschaft sei. Er sagt wörtlich, in vielen unserer Nachbarländer ist freier Journalismus bedroht. Deshalb sollte jedem klar sein, Ausrufezeichen, dass wir einen funktionsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk benötigen.
Interessant, dass er sagt, wie vor 70 Jahren nicht mehr. Also wenn er 82 Jahre genannt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich noch mit ihm übereingekommen.
Ja, aber gut, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Das war's für heute, ihr Lieben. Das haben wir noch schnell drangehängt, damit ihr wisst, warum ihr die Tagesschau weiterguckt und die Tagesthemen und die Heute-Sendung und so weiter oder auch nicht. Wir wünschen euch trotz all dem ein frohes Wochenende, denn wir wissen, es ist die Zeit für unsere innere Entwicklung. Und in dem Kongress übrigens haben wir so hervorragende Referenten, die uns dabei helfen. Das war auch unser Ziel mit diesem Kongress, diese Dinge noch stärker herauszustellen, was wir Menschen jetzt tun können.
Ja, das wird großartig. In diesem Sinne, alles Liebe.
Du packst dich jetzt wieder hin?
Das mache ich. Ich mache dir vorher noch einen Kaffee und dann gehe ich hin. Heute trinke ich keinen Kaffee mehr.
Nee, du kriegst jetzt Huflattich.
Oh ja, ich drehe mir jetzt eine Huflattich.